Sociology, Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
Hallo André.
Hallo Daniel.
Wir sind hier bei Music Sociology, unsere Staffelfinalfolge zum Thema Demokratie.
Genau, mit erlesen schlechter Laune heute.
Ja, es ist der 5. November, Tag der Entscheidung. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Witz nochmal erzähle für den Podcast, den ich gerade als beste Wahlanalyse gerade auf Twitter gefunden habe.
Dann steigen wir wenigstens mit was Lustigem ein.
Also heute ist der Tag, an dem sich die Wahl entscheidet in den USA. Das ist, glaube ich, also für mich ist das schon ein Grund, warum ich eventuell morgen früh aufwache und schlechte oder gute Laune habe, oder ich ganz so schlechte Laune habe. Wir haben auch so ein bisschen gemerkt, dass unsere Songauswahl schon so ist, dass wir, als wir über Demokratie nachgedacht haben, nicht so richtig in gute Laune gekommen sind.
Nee, im Moment kommt man auf nicht so viel Gutes.
Ja.
Aber dazu vielleicht später. Erzähl uns doch mal einen Witz, Daniel.
Genau, dann lass uns mit dem Witz anfangen. Ich fand den einfach so witzig. Da ist so ein Typ, der steht im Central Park und sagt, gestern war ich in Pennsylvania. Wisst ihr eigentlich, wie Pennsylvania entstanden ist? Ne? Swing State. Da haben Jimmy und Johnny haben eine Stadt gebaut. Haben sich überlegt, wir bauen jetzt eine Stadt. Und dann haben sie aus Holzhäusern haben sie eine Stadt gebaut. Und dann meinte Jimmy, aber Johnny, wie soll die Stadt denn heißen? Und dann sagt Johnny, ja, weiß ich auch nicht. Komm, wir überlegen uns einen Namen. Wir machen so Brainstorming. Gib mir mal deinen Stift. Und Jimmy gibt ihm den Stift. Und da hatte Jimmy in Pennsylvania. Der hat bei dir vorhin eine Weile gedauert.
Die Zeit muss man, glaube ich, auch den Hörern lassen. Aber dann kommt er.
Dann kommt er. Genau, dann kommt er. Pennsylvania, darauf kommt es heute an. Heute Nacht um 2 Uhr nach deutscher Zeit, 6.11. kommen da die Ergebnisse. Und das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig für mindestens die Demokratie in Amerika, die ja auch hier in unserer Staffel eine Rolle gespielt hat. Vielleicht ganz kurz für die, die zum allerersten Mal bei diesem Podcast sind. Music Sociology heißt, wir laden uns meistens SozialwissenschaftlerInnen ein und lassen die uns Songs zu einem bestimmten sozialwissenschaftlichen Thema mitbringen und reden mit denen dann darüber, wie die Songs mit ihrer Forschung verbunden sind. Und das haben wir in den letzten 5 Folgen zum Oberthema Demokratie gemacht. Und am Ende einer jeden Staffel nehmen wir beide, André und ich, lass uns nicht nehmen, dann nochmal eine Zusammenfassung sozusagen zu besprechen und unsere eigenen Songs mitzubringen. Und deswegen gibt es diese Staffelfinalfolge. Und wir haben tatsächlich auch beschlossen, dass wir wahrscheinlich heute 2 Folgen produzieren, nämlich eine nicht so gut gelaunte Folge und eine
eine überlegende Folge, eine nachdenkliche, eine nicht so gut gelaunte und eine nachdenkliche Folge. Es wird richtig schön.
Genau, es ist ja interessanterweise so, dass ich mittlerweile Leute im Umfeld habe, also im wissenschaftlichen Bereich gibt es oft sowas nach einer Tagung oder einem Workshop, gibt es dann immer noch eine oder einen, der sagt, jetzt müssen wir aber noch konstruktiv enden. Und ich habe mittlerweile Kolleginnen, die dann sagen, nee, also wir sind Wissenschaftlerinnen. Es ist gar nicht unsere Aufgabe, konstruktiv zu enden. Manchmal ist es auch einfach die Situation so, dass einem da nichts mehr einfällt. Aber wir haben beide uns gedacht, also wir haben jetzt jeweils 2 Songs zu den 2 Staffeln und jeweils einen Metasong mitgebracht. Und wir wissen ja immer nicht, welche Songs wir uns mitbringen. Also hier ist das so, anders als bei den Gästen. Bei den Gästen wissen wir immer, welchen Song die jeweils andere mitbringt. Aber heute wissen wir es nicht. Das heißt, ich weiß nicht, welche Songs du mitgebracht hast, André, und du auch nicht, welche ich. Und ich habe überlegt. Genau.
Ich bin mega gespannt, was du mitgebracht hast. Genau. Und vor allem interessiert mich sehr, ob wir wirklich unterschiedliche Songs haben oder dreimal dasselbe. Und dann verkürzt sich das vielleicht. Vielleicht das haben wir dann doch nur eine Folge.
Genau, das kann natürlich auch passieren. Ich muss mal hier. Ich schicke dir mal. Nee, wo ist er jetzt? Ja. Ich schicke dir mal meinen ersten Song, den hören wir uns jetzt an.
Especially after the government has been in power for some time.
I like England just fine, but I ain't eating any of that beef.
Stop that! Please screw up your face, 'cause you're girly. find that tea's political. So your dirty, guilty phrase made your body smell of mace. Study bush in your slick mink.
Ja. Jetzt kommt nur noch Gitarrensolo.
Ist ja ein Hammerbrett. Kannte ich nicht.
Kanntest du nicht?
Kannte ich nicht.
Okay.
Krass.
Es ist, den Song muss man laut hören. Mhm. Also ich hoffe, dass alle jetzt ihn auf laut gestellt haben und sich danach nochmal auf Spotify oder wo auch immer ihr Musik hört, ganz laut anmacht. Ist wohl auch immer der, seitdem es den Song gibt, der Eröffnungssong von Skunk and Nancy auf Konzerten. Ich habe einmal Skin live gesehen auf dem Konzert. Auch unglaublich toll. Ja, und das ist wirklich so ein Song, der immer, wenn ich so schlechte Laune habe, mache ich den halt einfach an und mache mir halt klar, ja, alles ist politisch. Mhm. Alles ist politisch. Und das, ich habe jetzt gerade geguckt, auf Spotify ist jeder Song mit einem E versehen für Explicit Language. Also auch in allen anderen Songs ist die Sprache derb.
Ja, ja, finde ich erstmal als Überschrift, als Motto gut. Und ich habe den Eindruck, alles wird wieder politisch. Mhm. Also das ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dieses Privates politisch irgendwie, wenn man sich so 68er anguckt, die hatten das ja auch schon mal irgendwie als Losung. Mittlerweile werden aber wieder, also alle möglichen Themen werden politisiert und in den politischen Diskurs irgendwie so mit reingezogen und dienen so Polarisierungsunternehmern dafür, jemanden auf die eine oder andere Seite stellen zu wollen. Also ich habe den Eindruck, ich muss mich seit einigen Jahren viel öfter verhalten zu Dingen, die teilweise vorher gar nicht unbedingt Teil des Politischen waren. Mhm. Zum Beispiel, da kommen wir, glaube ich, später noch drauf, so CSDs. Ich muss gestehen, ich habe erst in den letzten eigentlich dieses Jahr wieder gecheckt, was das für eine krass politische Veranstaltung ist.
Ja. Und vor allem in den kleineren Städten außerhalb von Berlin und Köln.
Ja. Ja. Und eigentlich gedacht irgendwie, also wenn ich so die letzten 10, 20 Jahre zurückdenke, irgendwie in meiner Jugend, CSDs, naja, waren halt so irgendwie etwas politischere Love Parades, da hat man nichts dagegen gehabt, aber da ist man jetzt auch nicht wirklich hingegangen und dachte, okay, da feiern halt so Leute und ist auch gut und hat seine Berechtigung so. Mhm. Aber dass so eine Veranstaltung auf einmal massiv bedroht wird, dass man die schützen muss, dass Leute sich überlegen, ob sie da hinreisen oder nicht, also das hättest du mir eigentlich fast vor einem oder zwei Jahren erzählen können. Ich hätte gedacht, naja gut, hoffentlich kommt es nicht so weit. Mhm. Dass das wirklich akut ernsthaft ist, das haut mich total um.
Ja. Lass uns mal noch auf eine Textzeile gucken. Also
ja.
Ich muss sagen, es ist irgendwie schon sehr lyrisch. Ich weiß nicht immer genau, worum es geht in dem Song. Aber es geht ja los mit diesem Intro. Und dann gibt's in diesem Intro sagt der eine, any change is a good change, especially if the government has been in power for something. Und ich finde das deswegen ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, das ist ja eigentlich eine linke Erzählung. Any change is a good change. Also so wie es ist, so darf es nicht bleiben. Mhm. Ich würde sagen, es ist auch eine demokratische Erzählung, weil demokratische Gesellschaften verändern sich halt regelmäßig, weil halt regelmäßig zum Beispiel neu gewählt wird. Und Politik eben doch über unseren Alltag entscheidet. Aber gerade ist ja diese Erzählung des Wandels eigentlich eher eine Erzählung, die nicht unbedingt aus der Linken kommt, zumindest nicht aus der gemäßigt Linken, sage ich mal, sondern das ist eigentlich eine Erzählung, die eher aus der Rechten kommt. Ne? Also man sozusagen, der Wandel ist eine rechte Erzählung gerade. Wir müssen, any change is a good change.
Naja, es ist ein Wandel, es ist ein Wandel im Sinne von einer Rückwärtsorientierung, ne? Also eine Rückbesinnung auf autoritäre Systeme, auf starke Führungspersönlichkeiten, auf konservative Werte. Aber auch eben so ausgrenzende Werte, wo ganz klar ist, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, wer ist normal, wer weicht ab. Ist das wirklich ein Wandel? Also, oder ist das eher eine Konterrevolution?
Ja, das ist ein gutes Argument. Nur was ich halt sozusagen meine, ist, dass ich sozusagen aus einer linken Perspektive jetzt gerade eigentlich viele statische Strukturen gerne auch durchaus erhalten will, weil sie sozusagen demokratieschützend sind, ja. Also, dass man irgendwie mit dem Verfassungsschutz argumentiert, bestimmte Parteien als nicht wählbar darzustellen, hätte man sich jetzt vor 20, 30 Jahren nicht unbedingt vorgestellt aus einer linken Perspektive. Das ist so, ne, dieses, dass man es, das gerade zur Demokratieschutz, also ne, Demokratiefördergesetz, zum Demokratieschutz gerade tatsächlich auch Bewahrung von einem relativ gut funktionierenden demokratischen System gehört, mit sehr viel, ne, mit Verfassungsschutz und mit Gerichtsbarkeit, mit der Gewaltenteilung, all diese Dinge, die wir ja eigentlich sozusagen brauchen und in denen wir dann eigentlich wandeln wollen. Und da bin ich ja mein Konterrevolution. Und dass es aber jetzt sozusagen Parteien gibt, die eigentlich das überkommen wollen.
Ja. Also eine Bewahrung.
Aber sie wollen sozusagen nicht bewahren, was gerade ist.
Ja, eine Bewahrung von Errungenschaften.
Ja.
Ja, ist vielleicht auch symptomatisch, dass man sagt, okay, wir sind jetzt wahrscheinlich eher in einem Verteidigungskampf, als dass wir neue Utopien spinnen, neue Ideen uns überlegen und für was auf die Straße gehen. Aber ich glaube, dass das wiederholt sich auch, wenn ich irgendwie an die 90er denke. Ich glaube, da mussten sich Linke auch ganz viel vorwerfen lassen, dass sie immer nur gegen Nazis auf die Straße gehen und gegen bestimmte Dinge und sich die Frage gefallen lassen, wofür seid ihr eigentlich? Aber wenn das, gegen was man gerade kämpft, so mächtig ist, so übermächtig ist, ist das die Zeit, neue Ideen zu spinnen?
Und was ist dein Song?
Genau, jetzt kommt mein Song. Ich drück mal auf Enter und schicke dir den Link. Und du kennst ihn garantiert. Ich glaube, du kannst sogar mitziehen.
Dies ist das Land, in dem man nicht versteht, dass fremd kein Wort für feindlich ist, in dem Besucher nur geduldet sind, wenn sie versprechen, dass sie bald wiedergehen. Es ist auch mein Zuhause, selbst wenn's ein Zufall ist. Und irgendwann fällt es auch auf mich zurück, wenn ein Mensch aus einem anderen Land ohne Angst hier nicht mehr leben kann. Weil täglich immer mehr passiert, weil der Hass auf Fremde eskaliert und keiner weiß, wie und wann man diesen Schwachsinn stoppen wird. Gehen, um der ganzen Welt und sich selbst zu beweisen, dass die Deutschen wieder die Deutschen sind. Diese Provokation, sie gilt mir und dir, denn auch du und ich, wir kommen von hier. Kein Ausländer, der uns dabei helfen kann. Dieses Problem geht nur uns allein was an. Ich hab keine Lust noch länger zuzusehen. Ich hab satt nur zu leben, um
jetzt dudelt es aus.
Ja.
Da ist er unser Lieblingsstreit, oder?
Da ist ja unser Lieblingsstreit. Ärzte oder
Hoden. Und ich finde tatsächlich, ich mag den Song, aber er ist das Beispiel dafür, warum die Toten Hosen die schlechtere Band sind. Und ich finde, er ist auch schlecht gealtert. Ich würde dir gerne sagen, warum, aber vielleicht sagst du...
Ich sag dir vorher, warum ich ihn relevanter denn je finde und ihn gar nicht so schlecht gealtert finde, sondern ich bin mit ihm gealtert. Mein Verhältnis zu diesem Song hat sich in den letzten Jahren, seit ich den kenne, immer wieder geändert und ich struggle und streite mit diesem Song, seit ich den kenne. Der hat mich teilweise mit politisiert. Ich habe das als, weiß nicht, 15, 16, 17-Jähriger war das genau das, wie ich dachte, was ich dachte, was wie man sich sozusagen verhalten muss. Irgendwann begann mein Verhältnis zu Deutschland und Deutschsein immer kritischer zu werden. Und dann dachte ich, was ist das eigentlich für ein komischer Text? Mein Land und dann sowas wurde mir irgendwie suspekt. Das ging sehr, sehr lange, dass ich so eine verschämte, heimliche Sympathie mit diesem Song hatte. Also ich hätte den öffentlich nirgendwo mehr gespielt, aber immer gedacht, naja, ich fühle diese Verantwortung trotzdem. Mir geht's hier irgendwie gut. Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin Teil der privilegierten Mehrheitsgesellschaft. Und wenn hier rundherum Menschen ausgegrenzt werden und diskriminiert werden, wenn Menschen irgendwie körperlich angegriffen werden, dann ist das ein Angriff auch auf mich. Und dazu muss ich mich verhalten. Und das wird ja auf die Spitze getrieben in dem Song mit so Zeilen wie kein Ausländer, der uns dabei helfen kann. Dieses Problem geht nur uns alleine was an. Das ist eine absolut also radikale Formulierung.
Das ist genau die Textzeile, die ich am problematischsten finde.
Vor allem. Ja. Aber mittlerweile denke ich, wir haben hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die adressiert der Song nicht, weil Gesamtgesellschaft würde natürlich jenseits von diesem Konstrukt Deutsch sein, irgendwie Menschen mit einschließen. Dieses, ich bin hier fucking nochmal verantwortlich und ich muss mich aus meiner Komfortzone bewegen und ich kann das nicht dulden, was um mich herum passiert, auch wenn ich mit vielen nicht identifiziert werde oder mich nicht identifiziere, was Teil von so Ausgrenzung ist. Genau. Also insofern finde ich den halt der herausfordernd, intellektuell interessant.
Mhm. Ja, also bei vielen würde was von dem, was du sagst, stimme ich dir zu. Und ich habe aber trotzdem ein Problem mit dieser Erzählung von es ist auch mein Land und es ich glaube, ich bin da auch gerade ein bisschen ganz aktuell geprägt davon, dass ich gestern Versöhnungstheater von Max Scholig gehört habe. Ich habe es mir in der Autobahn angehört. Also das Buch von Max Scholig, wo er sich jetzt so mit der Erinnerungskultur in Deutschland auseinandersetzt, wo er sehr kritisch sich damit auseinandersetzt, dass es so Leute wie Aleida Aßmann gibt, die sagen, dass man auch wieder ein gutes Verhältnis zu der eigenen nationalen Identität entwickeln muss und dass es dafür wichtig ist, Erinnerungsarbeit zu leisten und dass es eben ein Versöhnungstheater gibt. Also dass es immer sozusagen die Hoffnung gibt, dass wir uns doch jetzt irgendwie versöhnen. Und der treibt es dann so auf die Spitze, dass er sagt, es ist ja auch nicht überraschend, dass dann so Leute wie Margot Friedländer, die heute Geburtstag hat, oder Esther Bejarano, dass die Personen sind, die man heute so gern um sich hat, weil das sind ja die Überlebenden. Und die sagen ja auch, ne, wir müssen uns versöhnen und es darf nie wieder passieren. Es darf nie wieder passieren. Und es gibt aber einfach ganz, ganz viele Menschen, die sich nicht mit diesem Land versöhnen können, sondern die im Nationalsozialismus gestorben sind oder die durch rechte Gewalt in der Bundesrepublik gestorben sind. Und das steckt da so ein bisschen drin. Es ist auch mein Land. Wir müssen uns wehren, na klar. Aber irgendwie müssen wir auch gut werden mit dem Land. Und dann haben wir eine Band, die jetzt gerade vor 2 Tagen von einem CDU-Ministerpräsidenten irgendein Verdienstkreuz des Landes Nordrhein-Westfalen angenommen hat und da so irgendwie in Anzügen standen und eine Rede gehalten haben und so. Und da sind sie irgendwie schon so nicht schlecht gealtert, weil sie letztendlich eigentlich sagen, ja, und wir machen uns trotzdem auch gemein mit genau diesen Institutionen, die Demokratie bewahren sollen, die aber gleichzeitig Täterinstitutionen sind. Ja, also der deutsche Staat hat halt ganz, ganz viele Opfer dieser rechten Gewalt der Zeit von damals nicht geschützt. er hat sie nicht geschützt. Teilweise wollte er sie nicht schützen. Teilweise konnte er sie nicht schützen, teilweise wollte er sie nicht schützen. Und was er vor allen Dingen bis heute nicht geleistet hat, ist aufzuklären und Strukturen zu schaffen, die verhindern, dass es wieder passiert. Und auch aufzuklären im Sinne von, wir klären das auf, also wir bestrafen die Täter. All das ist nicht passiert. Und da finde ich tatsächlich diese Textzeile, das geht keinen Ausländer was an, super problematisch. Wenn, wenn wir dieses Wissen, was da in diesen Communities, manche von denen tatsächlich ohne deutschen Pass, viele auch schon längst mit deutschem Pass in Deutschland geboren und aufgewachsen, wenn wir dieses Wissen viel ernster genommen hätten, zum Beispiel beim NSU, viel früher ermittelt hätten nach rechter Gewalt und nach rassistischer Gewalt, hätte vielleicht einiges verhindert werden können. Und ne, also ich verstehe den Ansatz dieser Textzeile. Und die Toten Hosen meinen das gut. Die meinen das alles, was sie machen, meinen die gut. Ja? Also ich unterstelle denen da gar nichts Negatives. Aber nee, wir müssen viel, viel mehr tatsächlich Wissen und Expertise aller auch tatsächlich einfließen lassen in unsere Strukturen. Und nicht glauben, das geht nur uns was an. Nein, das geht alle Menschen in diesem Land was an, alle, die wir hier leben. Und wir müssen in gewisser Weise auch, ich habe das jetzt nochmal gelernt, von der community-basierten Arbeit gegen Rassismus, dass man eben auch parteiisch ist. Also dass man mit denen, die da die Opfer recht auf rassistische Gewalt geworden sind, dass man sich zu denen erstmal parteiisch verhält und nicht sagt, ja, das geht nur uns was an. So. Und so ist das nicht gemeint, aber trotzdem steckt da was drin, was unsere Gesellschaft sehr stark macht. Und deswegen sind die Ärzte besser, weil die Ärzte sagen einfach Arschloch. So, ja? Also, die bringen das sozusagen dann, das ist ja zeitgleich, ne? Das ist ja auch eine politische Stimmung der Anfang der 90er Jahre, auf die diese Songs reagieren. Und die bringen es auf den Punkt, die sagen Arschloch. So, und es funktioniert auch viel besser. Also meine Tochter, 16, geht halt auf CSDs in Oranienburg. Und wenn dieser Song läuft, brüllt die laut mit. Also, und dann ist auch eine Position. Da findet eine
Wenn Schrei nach Liebe läuft.
Ne? Ja, genau, wenn Schrei nach Liebe läuft. Ja. Da findet eine Positionierung statt. Und diese Positionierung ist auch wichtig. Eben nicht Versöhnung. Ja, und deswegen bin ich so gerade überlegen. Nicht Versöhnung, sondern Widerstand.
Ja. Und Willkommen in Deutschland könnte man da nicht spielen. Das, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und das ist auch noch so ein bisschen melancholisch. Und ich helfe so ein bisschen, mit mir selber muss ich irgendwie so ein bisschen auch klarkommen, dass ich jetzt Deutscher bin. Das ist ja auch irgendwie eine Bürde, deutsch zu sein. Es wäre so viel einfacher, wenn wir einfach US-Amerikaner wären. Dann könnten wir so viel einfacher mit unserem Patriotismus leben und so. Es ist nicht meine Antwort auf diese Demokratiekrise, die wir haben.
Jetzt enden wir bei der ganz typischen, klassischen Campino-Schelte, die ja auch ihre Berechtigung hat. Aber trotzdem.
Gleichzeitig mag ich den total. Ich finde gut, dass es den gibt. Es gibt sehr, ne? Also so. Die Ärzte haben auch bei der Tagesschau dann irgendwie da ihren Auftritt gehabt und machen sich auch gemein mit den staatlichen Institutionen, also auch die sind da nicht, die sind auch diese Bands.
Naja, gut, aber ich finde es trotzdem als Punkband auch an die eigene Szene eine interessante Ansage. Wenn man das aus der Punk-Perspektive sich anguckt, ist dieser Song ja nochmal erstaunlicher, dass eine Punkband so einen Song zustande bringt, indem sie eigentlich aus einer Bewegung kommend, die sich außerhalb der Gesellschaft stellt, diesen Gedanken zulässt, so außerhalb der Gesellschaft kann ich mich gar nicht stellen. Und das finde ich interessant. Also ich kann irgendwie eine Gegenkultur entwickeln und ich kann sagen, ich stehe über den Dingen oder ich lehne das alles ab, ich mache hier nicht mit, ich bin Anarchist. Und auf einmal sagt mir da aber eine Band, eigentlich sozusagen so eine Einstiegsdroge in Punkrock ist. So einfach ist das nicht. Du bist schon auch Deutscher. Selbst wenn du ein Iro hast und auf der Straße sitzt und schnorst und mit der Gesellschaft nichts zu tun haben willst und dich bewusst ins Abseits stellt, du hast was damit zu tun, du musst dich damit auseinandersetzen. Das ist, also du kommst, also du bist Teil einer Gesellschaft, die Hass und Ausgrenzung produziert. Und davon bist du nicht, da kannst du noch so viele Kapriolen drehen und noch so viel versuchen, dich abzugrenzen. Du kommst da nicht raus. Und das beschwört dann natürlich so ein Zusammenrücken und der Lichterkettengedanke, der ist da natürlich schon auch mit drin. Und
Du wirst aber auch nicht rausgelassen, ne? Also weil es sozusagen gleichzeitig sozusagen die Forschung von Nationen weiterhin bedient. Ich bin jetzt aber auch keiner, der irgendwie, ne, also ich gehe auch mit Deutschland-Trikot zu einem Fußball-EM-Spiel.
Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch noch nie eine Hymne gesungen.
Ne, die deutsche Hymne, doch, die habe ich auch schon gesungen. Aber noch nicht im Stadion, sondern eher so vor mich hin. Heute hat ja die Hymne der DDR, beziehungsweise Hans Eisler, glaube ich, hat ja die DDR-Hymne.
Hast du morgen so einen Sprüchekalender gecheckt? Oder wie, wo hast du die ganzen Jahrestage und Geburtstage her?
Das war im Deutschlandfunk, heute früh bei der Hunderunde, und bei den Zeitfragen, glaube ich, heißt es. Nach den Nachrichten um 9 Uhr kommen ja immer das Kalenderblatt. Doch, genau.
Ja, ja.
Da haben sie das davon berichtet. Wollen wir zum ersten Song kommen? Also das sind die Meta-Songs.
Genau, jetzt. Willkommen in Deutschland konkurriert jetzt als Titel gegen...
gegen Political.
Jawohl.
Genau. Also im Sinne von, du musst Verantwortung tragen für da, wo du lebst, in dem Land, in dem du lebst, versus alles ist politisch, ist wahrscheinlich kein Versus, stimmt ja beides. Dann bin ich wieder dran. Wir müssen noch mal ein bisschen gucken, dass wir auch noch mal dann dabei immer überlegen, was hatten wir denn so für Gäste. Ich rekapituliere noch mal, wir hatten Rosa Butsch, die sich ja mit dem müden Demokraten, also das ist bei mir ganz stark hängen geblieben, mit dem jungen Demokrat uns, also ich würde sagen, beglückt hat. Also ein ganz, ganz toller Song, wo ich ganz, ganz viel mitgenommen habe. Und ich habe einen Song mitgebracht, der so ein bisschen die Stimmung des Liedes so ein bisschen mitnimmt. Und jetzt muss ich dir das natürlich auch schicken, sonst sitzt du da und denkst so, ja, okay, jetzt redet ihr, heute redet ihr.
Wenn ich könnte, hätte ich Vertrauen zur Welt, dass alles besser wird und dass es hält. Wenn ich könnte, glaubte ich, dass es nicht sein muss, dass nach dem Tod das Ende ist. Das Tod heißt, es ist Schluss. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht, was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was will ins Gewicht, ich weiß es nicht. Wenn ich könnte, hätte ich mir selber gerne gesagt, dass es okay ist, wenn man länger braucht manchmal, dass niemand von den Nasen einen Plan hat, wie es geht und es nie cool ist, wenn man sich über andere hält. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht, was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was fällt ins Gewicht, ich weiß es nicht. Wenn ich könnte, würde ich euch erklären, wie man sich erspart, sich aufs Maul zu legen und wie man sich gleichzeitig bewahrt, kein Scheiß zu labern und wie man sein Innerstes besiegt. Doch das hab ich bis heute selbst nicht hingekriegt. Wenn ich könnte, wüsste ich, was wichtig ist, was nicht, was es wirklich besser macht und was nicht. Wenn ich könnte, wüsste ich, was richtig ist, was nicht, was fällt ins Gewicht, ich weiß es nicht.
Ja, das ist mein Hit des Jahres, glaube ich.
Ja. Ich kriege sofort Gänsehaut, wenn es nur losgeht. Ja.
Es ist Wahnsinn. Also da hat Mine sich selbst übertroffen.
Ich gehe aufs Konzert. Am 28. November ist sie in der Uber Eats Arena. Oh. Lustigste Veranstaltungsname. Also nicht in der Uber Arena, sondern in der Uber Eats Arena.
Ich sage ja immer noch Anschütz Arena.
Nee, das ist nicht die Anschütz Arena. Das ist die Verti Music Hall. Das ist die daneben.
Ach, das ist die, kleinere.
Genau, und ich finde, also Mine ist sowieso einfach eine ganz, ganz großartige Künstlerin. Entdeckt habe ich sie durch Schminke. Also eigentlich habe ich sie entdeckt, weil ich Großstadtgeflüster auf Playlist hatte und bei Großstadtgeflüster bei Schminke von Mine Gastsängerinnen waren, habe ich Mine entdeckt und das Album Alle Liebe nachträglich mit Fatoni zusammen ist eins meiner Number One, auf jeden Fall unter den Top Ten meiner absoluten Lieblingsalben. Und dann hat sie diesen Song rausgebracht. Und ich finde den aus so vielen verschiedenen Perspektiven so passend für unser Thema Demokratie und auch für unser Podcast-Thema, weil wir Sozialwissenschaftlerinnen ja manchmal auch so ein bisschen den Drang haben, immer alles wissen zu wollen. Ja. Aber Wissenschaft ja eigentlich genau von dieser Aussage ausgeht, was der Song uns transportiert. Ich weiß es nicht. Ja, also sozusagen, wir kommen ja aus einem Nichtwissen und wir stellen Fragen an die Gesellschaft. Und sich das immer wieder einzugestehen und das auch noch so musikalisch zu verpacken, finde ich ganz, ganz großartig. Und aber auch diese Textzeilen, wo sie sagt, man sollte sich nicht über andere erheben. Ich habe es auch selbst nicht hinbekommen. Ne? Also ich würde euch ja sagen, wie es geht, aber ich habe es auch selbst nicht hinbekommen. Ich habe es auch selbst noch nicht hingekriegt. Und wenn ich könnte, würde ich, aber ich weiß es nicht. Und dieses Eingeständnis, ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht und ich kann es auch nicht. Ich weiß nicht, wie es geht, aber das habe ich schon mal verstanden.
Und trotzdem stehe ich.
Ist ja auch noch hoch. Ist eine logische Aussage letztendlich.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, ich finde es auch mega beeindruckend. Ich habe den Eindruck, Mine schwebt so ein Stück über uns. Also das ist so Kunst, von der ich mich ganz tief berührt und verstanden fühle. Die ich aber gar nicht wirklich dekonstruieren kann. Oder entschlüsseln kann. Oder da sind ja jetzt ganz keine klaren Botschaften, außer eben dieses Ich weiß es nicht ausgetragen, als ein Zustand der Welt eigentlich oder einen Zustand des Seins in der Welt. Also in angesichts immer zunehmender Komplexität und auf der einen Seite Polarisierung, auf der anderen Seite Eskalation im Internet ist man ja auch immer mehr oder immer häufiger auf sich selbst zurückgeworfen und sitzt da und weiß auch einfach nicht mehr weiter. Oder weiß sich nicht zu verhalten. Und sie macht es so gleichzeitig, dass sie sich und ihre Verletzlichkeit nach außen kehrt und dadurch aber so viel Trost spendet und das in so großartige Musik verpackt, auch mit diesen Streichern, und das ist ja alles wahnsinnig arrangiert, und sie ist ja eine irre Musikerin, die hat ja auch die ganzen Streichersätze für Danger Dan geschrieben dadurch kriegt das dann also diese Musik ist einfach dann sozusagen zu so einer Perfektion gereift, während der Text dazu im totalen Kontrast wiederum steht. So.
Ja, genau. Also das ist der eine Song, der mir jetzt in letzter Zeit häufiger über den Weg gelaufen ist, als ich über Demokratie nachgedacht habe. Kein Scheiß zu labern.
Ja.
Das wäre, glaube ich, wirklich was, also ich meine, wir machen hier einen Podcast, deswegen ist es natürlich immer so eine Sache, manchmal vielleicht genau das sich einzugestehen.
Ja.
Und mehr gibt es in dem Song, glaube ich, auch, also außer du hast noch was.
Nee, ich bin gerade am Kopieren des nächsten Links. Ja. Und ja, dieses kein Scheiß zu labern, das wird auch immer schwerer, weil man ja immer häufiger auch dazu hingerissen wird, sich irgendwie zu äußern oder irgendwelche Kommentare, Sachen auch viel mehr auf die Goldwaage gelegt werden, die früher einfach sich versendet hätten, wie wir damals im offenen Kanal gesagt haben. Ich schicke dir mal den nächsten Song. Ja. Sag dir dann auch im Nachgang, warum der mir heute besonders wichtig ist.
2017 wählt Deutschland seinen Kopf. Ich kratze mich am Kopf, ich hab jetzt schon keinen Bock. Eure Tortendiagramme sollten in der Storchi-Gesicht landen. Die AfD ist zweistellig, wird doch bloß ein Nahnenwitz machen. Logisch, statt dieser Partei, die Partei zu wählen. Nicht sie in Erwägung, in einen Free-Fight-Verein zu gehen. Werfe einen Blick auf die Landtagswahlen und möchte direkt einen Panzer fahren. Merkel beeft mit anderen Christen, weil sie Obergrenzen ausschließt. Alle tragen Heiligenschein, weil Volker Beck mal drauf ist. Gauland fühlt sich von Kinderaugen erpresst. In Klausnitz und Bautzen gibt es ein rauschendes Fest. Wack. Direkte Demokratie äußert sich neuerdings durch Brandanschläge. Sächsische Cops scheuen sich nicht, ihren Rassismus bekannt zu geben. Steinbach bleibt Steinbach und Blaukraut bleibt Blaukraut. Give peace a chance, aber manchmal will ich nur noch draufhauen. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, oder Untergrund. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, ey.
Ah ja, spannend. Ich kannte die Textzeile mit einsame Insel oder Untergrund. Wusste aber nicht, dass das Suki ist.
Ah, ja, das ist Suki. Finde einer ihrer stärksten Songs von ihrem letzten Album, Mortem and Makeup. Seitdem, also was heißt eben das letzte Album als Suki? Seitdem macht sie ja Musik für Kinder als Zucchini. Mhm. Und ich glaube, dass sie kein Hip-Hop für Erwachsene mehr macht, hat auch damit zu tun, wie auf ihre Kunst reagiert wurde als queere Künstlerin, die sich ständig Anfeindungen gefallen lassen muss, die sich Sorgen um ihre körperliche Unversehrtheit machen muss und als öffentliche Person einfach Angriffen ausgesetzt ist. Und ich finde, der Song ist natürlich radikal drückt aber gleichzeitig eine gewisse Ohnmacht aus. Also vor dem zunehmenden Rechtsruck, man muss sich überlegen, also der Song ist von 2017, das ist jetzt 7 Jahre her. Es hat sich im Prinzip eigentlich nichts verändert, beziehungsweise ist es noch schlimmer geworden. Die Gewalt ist noch offensichtlicher, noch stärker da. Ich habe es am Anfang schon gesagt, CSDs werden offen angegriffen. Mhm. Und wenn ich jetzt allein nur auf die letzten 2-3 Wochen in Mecklenburg-Vorpommern gucke, schaudert es mir einfach. Und ich frage mich auch zunehmend, wo soll die Reise hingehen? Einsame Insel oder Untergrund? Sind so Fragen, die kann man sich irgendwie im Spaß, hat man sich die mal gestellt, aber die werden zunehmend relevanter. Gar nicht mal unbedingt im Sinne von jetzt tatsächlich in den Untergrund zu gehen oder auszuwandern, aber wie viel kann ich mich mir noch erlauben? Kann ich noch rausgehen mit meiner Meinung? Kann ich mich noch äußern? Und was für Konsequenzen habe ich dafür zu befürchten? Und wir hatten eben im Sommer diese Angriffe auf die CSDs, dann hatten wir diese Sache mit dem Bürgermeister in Neubrandenburg, der zurückgetreten ist, nachdem sein Stadtrat gesagt hat, wir hissen keine Regenbogenfahnen mehr. Wohlgemerkt wurden diese Regenbogenfahnen vorher regelmäßig durch Hakenkreuzfahnen ersetzt und als Reaktion darauf beschließt der Stadtrat, dass die Regenbogenfahnen das Problem sind, dass die weg müssen. Dann sagt so ein Bürgermeister, naja, das ist jetzt eigentlich der Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt und ich kann mich hier vor Anfeindungen kaum noch retten. Ich glaube, er hat so wörtlich gesagt, naja, also irgendwie angefangen zu denken habe ich, als mir meine Mutter schrieb, heute ist die Presse halbwegs in Ordnung. Heute ist sozusagen kein neuer Schmutz, der über dir ausgeschüttet wurde. Und dass solche Leute sich dann eben aus dem Diskurs zurückziehen, das macht mich einfach betroffen und wirklich unruhig und wütend. Und genau, und es ging dann halt weiter. Dann letzte Woche gab es irgendwie einen Überfall von, oder vorletzte Woche von FC Hansa Rostock-Fans auf dem Zug von Essen-Fans. Das war eine organisierte, verabredete Aktion mit knapp 200 Leuten, die einfach einen Sonderzug angegriffen haben mit Steinen, wo quasi Leute üben, so einen militanten Partisanenkampf hier irgendwie auszuführen. Aus einer Szene, die irgendwie männlich dominiert, gewalttätig, brutal nach außen dringt. Und was passiert in dem Fußballverein? Der Vorstand tritt zurück, bis auf zwei Leute. Und einer davon hat diesen Übergriff als einen erfreulichen Wochenendausflug nach Brandenburg auf Social Media kommentiert. Das lässt mich einfach alles irgendwie nicht hoffen und immer mehr verzweifeln. Und das letzte war jetzt am Wochenende ein Brandanschlag, das zweite Mal in Folge, diesmal erfolgreich, in Anführungszeichen, auf eine queere Bar, auf das B7 in Rostock, das ausgebrannt ist, Sachschaden von 100.000 Euro jetzt am Sonnabend, ein Molotow-Cocktail durch die Scheibe geschmissen morgens, es waren zwar keine Leute mehr in dem Laden, aber in diesem Haus wohnten Leute, ja, also in Kaufnahme von Toten, werden hier Brandanschläge verübt auf Orte der Lebensfreude, auf noch nicht mal wirklich originär politische Orte. Einfach eine Bar, wo sich Menschen mit einer Sexualität, die jenseits der Normalitätserwartungen von manchen Leuten ist, treffen. Und das ist Grund genug, da, also es ist sozusagen, genau, und insofern holt mich dieser Song gerade total ab in seiner Wut, in seiner Hoffnungslosigkeit, in seiner Verzweiflung.
Ja, das hab ich auch tatsächlich gleich gedacht, ne, 2017, krass. Also alles, was sie singt, ist ja so ganz aktuell.
Ich werfe einen Blick auf die Landtagswahlen und möchte direkt einen Panzer fahren.
Genau. Teilweise haben die Namen sich verändert, ne? Also manche Leute gibt es nicht mehr. Die heißen jetzt anders. Was ja irgendwie auch interessant ist, weil es ja auch so ein bisschen zur Demokratie, zur Postdemokratie, Colin Crouch nennt es so, dazu gehört, dass wir so einen Diskurs haben, der sehr stark an Namen orientiert. Aber die Namen sind offensichtlich einfach austauschbar, so die Strukturen bleiben dann eben erhalten oder bestimmte politische Entwicklungen bleiben erhalten, was man ja gerade besonders bei der AfD sehen kann, dass dann irgendwelche Vorstände zurücktreten und dann geht es eigentlich einfach nur noch rechtsextremer weiter. Toller Song. Der nächste Song auf dem Album wäre Queere Tiere gewesen, der dann auch nochmal gepasst hätte zu dem, was du gerade zu dem Brandanschlägen gesagt hast. Und als du das gerade erzählt hast, hat mich das auch nochmal so ganz anders geschaudert, weil meine Tochter gerade einen Englischvortrag vorbereitet über das Stonewall Inn. Also den Ausgangspunkt für die Pride-Demonstration, die in Deutschland dann eben CSDs heißen. Und das war ein Angriff damals von der Polizei. Da gab es regelmäßig Angriffe auf diese queere Bar in Manhattan, in New York City. Und und auch da sieht man ja irgendwie diese Kontinuität. Ja, dass es diese Angriffe immer noch gibt und dass es die ähnliche Erklärungen sind, dass es eben ganz stark sozusagen darum geht, Normalitätsvorstellungen durchzudrücken. Ich meine, es ist ja die Frage, ob es sozusagen, ne, wir wollen ja das so bewusst diese zwei Folgen machen, weil es ja auch die These gibt, dass das jetzt der letzte Aufstand der alten weißen Patriarchat des alten weißen Patriarchats ist, der sehr gewaltvoll ist. Den wir jetzt möglicherweise im Untergrund, ich würde nicht für einsame Insel plädieren, zumindest nicht mit unseren Privilegien, die wir haben, würde ich für die einsame Insel plädieren, sondern für den Widerstand. Und solange wir ihn sozusagen noch öffentlich äußern können, für den öffentlichen Widerstand und für das Widersprechen. Ich hatte das gestern, war ich bei einer Talksendung im MDR, und es ging eigentlich um Ost und West, warum immer noch die Einheit nicht vollendet ist. Das ist ja so ein Klassiker, der jetzt gerade in diesen Tagen auch wieder häufig bespielt wird. Und dann ging es um Halle, wie schön Halle doch eigentlich ist. Und wir hatten gestern den 4. November. Der NSU hat sich am 4. November selbst enttarnt, vor 13 Jahren. Wieder ein Kalenderblatt. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, nee, das geht jetzt nicht. Ich muss jetzt, es kann jetzt nicht sein, dass wir über Halle sprechen an einem 4. November und dass wir nicht sagen, ja klar ist die Stadt schön, aber da gibt es eine Gewaltgeschichte in dieser Stadt und auch ein Kontinuum. Also das zieht sich absolut durch. Und so ähnlich ist es ja mit Rostock dann auch. Auch Rostock hat ja diese Gewaltgeschichte, die sich eben als Kontinuum durchzieht. So, ja, das sind ja die gleichen. Oder die Kinder von denen von damals, die da so aktiv sind. Und also sozusagen sprechen, widersprechen. Und irgendwann gibt es dann möglicherweise diesen Moment, wo aus dem Widersprechen, wo das Widersprechen dann nicht mehr funktioniert. Aber dann muss das eben doch der Widerstand bleiben.
Allerdings muss ich.
Aber vielleicht steckt ja die Hoffnung drin, dass es der letzte Aufstand des alten weißen Patriarchats ist. Und dass wir den jetzt irgendwie den Widerstand leisten müssen. Aber das ist irgendwie so ein bisschen, hatten wir das nicht auch in dieser Staffel KIZ, Hurra, die Welt geht unter? Und dass wir dem Untergang dem Untergang des alten weißen Patriarchats dann möglicherweise wirklich tatsächlich der Raum da ist, um was Neues zu kreieren. Aber da kommen wir dann in den zweiten Teil dieser Folge hin.
Ja, ein kleiner Lichtblick sind natürlich die Reaktionen auch darauf. Ich war gestern dann auf einer Demo, kaum 24 Stunden später. Also der Brandanschlag war am Sonntagmorgen um 5 und am Montagabend, also schon ein bisschen mehr als 24 Stunden später, aber am Montagabend stehen 2000 Leute in Rostock auf der Straße und demonstrieren für Toleranz und Weltoffenheit und gegen Nazis. Und es war eine der größten Demos in dieser Richtung der letzten Jahre. Also das war dann schon ein hoffnungsvolles Zeichen. Was macht man? Also die Frequenz dieser Zwischenfälle, dieser Angriffe nimmt ja auch zu und auch die sind sozusagen immer breiter gestreut in der Fläche auch. Und wie organisiert man Zivilgesellschaft dagegen? Und das ist so ein Punkt, an dem ich auch wissenschaftlich zu knabbern habe. Wir haben ja diese erste Staffel zu Ungleichheit gemacht. Mhm. Und man kann ja also sagen, dass eine bestimmte Politik lange Zeit darauf aus war, sozusagen Ungleichheit zu bekämpfen oder dass politische Programme, gerade linke politische Programme darauf aus waren, Ungleichheiten zu bekämpfen, strukturelle Benachteiligung zu benennen, das, was wir als Soziologen sozusagen, was so unser Alltagsgeschäft ist, und gesellschaftliche Verhältnisse zu dekonstruieren und zu sagen, wo sind sozusagen systematische Vor- und Nachteile bestimmter Gruppen und wie kann man da einen Ausgleich finden. Und ich mache ja Armutsforschung an dieser Schnittstelle zwischen Mikro und Makro auf dieser Meso-Ebene sozialer Netzwerke und schaue sozusagen, was haben Menschen für Ressourcen in ihrem sozialen Umfeld, um damit irgendwie umzugehen. Struggle da immer ganz viel mit, weil das dann zu so einer Individualisierung des Problems führen kann. Also wenn man das missversteht, dann geht man nicht mehr auf die Strukturen und sagt, okay, welche Akteure findet jemand in seinem Netzwerk vor? Wie ist das sozusagen strukturell gerahmt? Welche Chancen hat jemand überhaupt, positiv wirksame Beziehungen aufzubauen? Und dann ist man immer in dieser Gefahr, dass die Lesart besteht, naja, man muss sich nur ein paar Freunde suchen und dann geht das. Mhm. Und mittlerweile mit so sich ändernden Mehrheitsverhältnissen schwindet mein Vertrauen ein Stück weit, um es mit Suki zu sagen, in die Leistungsfähigkeit des Staates, diese Ungleichheiten tatsächlich irgendwann mal wirksam ausgleichen zu können. Weil Akteure in politische Positionen kommen, die Gesetze erlassen, die eher noch dazu geeignet sind, die Ungleichheiten zu verschärfen, als sie zu verringern. Und dann ist wieder die Frage, was bleibt dann noch? Und dann bleibt vielleicht ein Netzwerk Personen, die sich dagegen organisieren, von Zivilgesellschaft. Und im Extremfall bleibt sozusagen die Frage, naja, wenn ich jetzt einem übermächtigen staatlichen Akteur vorstehe, der im Zweifel mich kriminalisiert, mich ausgrenzt, wo kann ich Unterschlupf finden? Wo kann ich, finde ich solidarische Strukturen vor? Und dieses Dazwischenstehen. Eigentlich will ich, dass das strukturell grundsätzlich sich die Verhältnisse verbessern. Andererseits glaube ich, dass wir in einer Situation sind, wo wir Zivilgesellschaft auch anders absichern müssen von unten, graswurzelmäßig durch so solidarische Strukturen. Ja. Und diese beiden Punkte, eigentlich widersprechen die sich, werden aber irgendwie doch relevant.
Ja. Ja. Das ist möglicherweise auch ein Klassiker von Demokratie und Demokratietheorie, oder? Dass es eben auch widersprüchlich ist. Und dass wir auch teilweise ja beides beobachten, ne? Also sozusagen irgendwie eine progressive Gesellschaft, eine Weiterentwicklung der Gesellschaft. Es gibt ja auch diese Strukturen, ich habe das letztens in Cottbus gelernt, wo jemand gesagt hat, also finanziell sind wir komplett autark, wir brauchen keine staatlichen Fördergelder, um unsere zivilgesellschaftlichen und kulturellen Projekte zu organisieren. Da sind wir abhängig, nicht, da sind wir unabhängig. Diese Strukturen gibt es auch, die gibt es ja auch nicht wenig. Und die sind natürlich in gewisser Weise resilienter gegen einen Angriff auf den demokratischen Staat. Und gleichzeitig braucht es diese Struktur, also braucht es sozusagen auch den Staat, der und das finde ich, das ist dann sozusagen tatsächlich ja diese Widersprüchlichkeit, die so ein demokratischer Staat und eine demokratische Verfasstheit einer Gesellschaft ja auch hat, dass der Staat eben, indem er sozusagen Wissenschaft finanziert, indem er zivilgesellschaftliche Projekte finanziert, indem er auch Medien finanziert, eigentlich, also sozusagen Institutionen finanziert, die durchaus kritisch, also nicht nur politikkritisch sind, also nicht nur die jeweils Regierenden kritisieren, sondern tatsächlich auch staatskritisch sein können, ja, und auch systemkritisch sein können. Und das waren eben, also ich würde sagen, als WissenschaftlerInnen ist das ein Teil unserer Aufgabe, auch Systemkritik, Kapitalismuskritik zu äußern. Auch Demokratiekritik, ja, also auch zu sagen, wo staatliche Institutionen nicht demokratieoffen sind. Und das ist ja eine interessante Widersprüchlichkeit. Also, dass du jetzt, weiß ich nicht genau, wie euer Projekt gefördert wird, aber ich als Mitarbeiter an der Humboldt-Universität, also als Mitarbeiter an einer staatlichen Universität, ich werde mit Steuergeldern dafür bezahlt, auch Staatskritik und Systemkritik zu üben. Das gehört dazu, wenn ich meinen Job ernst nehme, Gesellschaft zu beschreiben. So. Und irgendwie merke ich, dass diese Widersprüchlichkeit, die sich in diesem System, in dieser Gesellschaftsformation, was sich Demokratie nennt, das ist auch natürlich wirklich echt herausfordernd. Und das haben wir ja auch in dieser Diskussion, ich weiß nicht, ob wir jetzt zu weit weggehen von dem Soki-Lied, aber das haben wir auch in dieser ganzen Diskussion, wenn wir das Wählen der AfD als einen nicht demokratischen Akt bezeichnen. Das würde ich tun. Ich würde sagen, wenn eine Person aus einer rechtsextremen Einstellung heraus diese Partei, eine rechtsextreme Partei, zumindest in Thüringen und Sachsen, gesichert rechtsextreme Partei, wählt, dann ist das kein demokratischer Akt mehr. Ja? Also sowohl die Intention als auch die Partei, die man da wählt, bewegen sich außerhalb des demokratischen Spektrums und dann ist es eben nicht Demokratie. Ja, und dann ist der bloße Wahlakt kein Ausdruck von Demokratie, obwohl natürlich Wahlen selbst ein Ausdruck von Demokratie sind. So, und das aber sozusagen so herausarbeiten zu können, dass es durchaus, also dass ein demokratischer Akt durchaus undemokratisch sein kann, ist gar nicht, ich finde es gar nicht so einfach. Und ist ja auch was glaube ich, auch immer wieder in so eine Defensivhaltung bringt, ne? Einen in die Defensivhaltung bringt, dass man denkt, okay, ich kann doch jetzt nicht sozusagen Wahlverhalten kritisieren, weil das ist doch Teil der Demokratie. Nee, Demokratie ist sehr viel mehr. Demokratie sind eben auch Institutionen und Strukturen, die Minderheitenrechte zum Beispiel schützen. Ja, ja. Auch gehört zum demokratisch verfassten Staat dazu. Und das ist eben nicht die Tyrannei der Mehrheit. Ich weiß gar nicht, Tyrannei der Mehrheit, das ist auch ein sozialwissenschaftlicher Begriff, ist das, Max Weber? Da stehen wir jetzt beide blank. Ich glaube,
ja, aber, steht gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ja.
Ich glaube, das ist Max Weber und seine Antwort auf die Tyrannei der Mehrheit ist ein bürokratischer Staat. Mhm. Der dann eben nämlich sozusagen davor schützt, dass die Mehrheit sofort durchregiert. Und ja, ich weiß nicht, ob Soki sich das da bei diesem Song gedacht hat.
ja.
Aber der steckt da irgendwie drin. Also Demokratie ist eine total anstrengende Sache. Also ich habe das auch in diesen Folgen, die wir hatten, immer wieder gemerkt. Ne? Also wir hatten Rosa, die ja ne, mit diesem chronischen Befreiungskampf einen sehr, sehr expliziten Fall mitgebracht hat, wo es eine lange Kontinuität von Widerstandskämpfen gibt, also ne, wo die Leute auch ganz, also auch da gibt es ja gerade ganz aktuelle Entwicklungen. Es ist gestern wieder ein Bürgermeister in einer Stadt in der Osttürkei abgesetzt worden, gewählter Bürgermeister abgesetzt, Rathaus wurde jetzt zur Polizeistation gemacht und die Demonstrationen wurden niedergeschlagen. Also ein ganz, ganz langer Kampf, dann hatten wir Hedwig Richter, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Wir hatten Alexander Leisner, der uns in den Osten mitgenommen hat und ganz viele verschiedene Facetten und Songs aus der ostdeutschen Demokratiebewegung mitgebracht hat. Andreas Plätte, mit dem wir sehr viel über Institutionen und so gesprochen haben. Also ich finde, dass man hier nochmal so richtig gut gemerkt hat, wie viel Vielfalt selbst schon in dem Konzept von Demokratie eigentlich steckt.
Ja.
Wollen wir zum nächsten Song?
Jawohl.
Und ich habe ihn hier schon reinkopiert, er ist schon gut vorbereitet.
Mhm.
Machen wir alles.
Genau. Das schleicht sich sehr, sehr schön aus. Zuerst habe ich gedacht, du machst jetzt wieder ein neues Kalenderblatt und erinnerst an Halloween.
Nee.
Und dann habe ich den Text mitgelesen, auf den ich bisher noch nie gehört habe.
Genau.
Und das ist ja schlimm.
Das ist die Geschichte dieses Songs, ne? Also der Song ist auch ähnlich wie die Willkommen in Deutschland, der begleitet mich seitdem es ihn gibt und das ist irgendwie den 90ern und ich hab nie auf den Text, also ich habe lange nicht auf den Text geachtet, dass ich irgendwann verstanden habe, dass es um den irisch-nordirischen Krieg geht, den Bürgerkrieg in Irland geht und das ist, ja, das ist also worum es in dem Song für mich geht, also auch wenn man den Text nochmal liest, wie sehr die Gewalt im Kopf zu so einem Zombie wird und mit diesen Textzeilen irgendwie When the violence causes silence oder it's the same old theme since 1916. Also auch wie lange das schon geht. The tanks and the bombs and the guns and the bombs. Und in meinem Kopf sind sie immer noch am Kämpfen und in meinem Kopf sind sie immer noch am Sterben und am Weinen und die Mütter, die ihre Kinder verlieren. Und das war mir lange Zeit nicht bewusst, dass es darum geht. Und ich habe eben aber tatsächlich, also wir haben ja gerade aufgehört mit auch diesen langen Struggles um Demokratie und um Teilhabe und um Anerkennung. Und ich meine, wenn es sozusagen auf dem europäischen Kontinent ein Beispiel gibt für diese lange Gewaltgeschichte, dann ist es dieser Konflikt, der ja irgendwie sozusagen auch beides hat. Ne? Also dass ja eigentlich immer so ein bisschen auch marginalisiert betrachtet wurde. Mhm. Das war irgendwie so ein Bürgerkrieg da in Irland und aber gleichzeitig dort so viel, also auch so viel, so sehr die Gesellschaft dort zerstört und mit Hass erfüllt hat.
Ja, ich habe jetzt auch sozusagen dann verstanden, was für Zombies da gemeint sind und was den Zombie ausmacht. Das sind halt quasi Untote, in deren Kopf die ganze Zeit noch Krieg ist und die damit irgendwie umgehen müssen. Und das ist ja.
Wobei der Song noch in einer Zeit, ich weiß jetzt nicht genau, von wann er ist, das habe ich jetzt hier gerade nicht direkt auf dem Schirm, aber der Song ist aus einer Zeit, in der es den Krieg noch gibt. Es gibt ja dann dieses Abkommen von 1997, glaube ich, unter Tony Blair, interessanterweise auch eine Figur, die ja mal mit viel Hoffnung gestartet war. Und zu der Zeit gab es diesen Krieg noch. Der war dann noch sehr, sehr warm.
Ja. Ich habe immer dieses 1916. Irgendwann, it's the same old theme since 1916. Mit dem Irland-Schlüssel, den du mir jetzt in die Hand gegeben hast, macht ja natürlich Sinn. Da war der Osteraufstand in Irland, der dann in der Folge später irgendwann zur Unabhängigkeit führte. Aber natürlich alles sehr, sehr blutig und gewalttätig. Ja, ist die Frage, was der Krieg in den Menschen auch hinterlässt und hinterlassen hat, die in den letzten Jahren hier in Deutschland angekommen sind und in Europa.
Genau, und das ist ja vielleicht auch, also auch warum ich an diesen Song so sehr dachte. Also er beschreibt einen Konflikt, der als befriedet gilt. Es gab ja die Angst jetzt im Zuge des Brexits, dass dann nochmal sozusagen neue er gilt als relativ befriedet, aber wenn man sozusagen hört, wie sie über diese Kontinuität singt, über diese Jahrzehnte der Gewaltgeschichte, dann kann man sich ja vorstellen, was das eben auch mit der Ukraine zum Beispiel macht. Georgien waren jetzt gerade die Wahlen, Republik Moldau waren die Wahlen, und das ist ja etwas, was ja daran so spannend ist, ne? Also das, oder nicht so spannend, also ist vielleicht so als Politikwissenschaftler dann sowas immer spannend, dass Krieg auch immer gleichzeitig ein Threat für Demokratie ist, also immer eine Bedrohung für Demokratie auch gleichzeitig ist. Und ja eben nicht nur in der Ukraine zum Beispiel, ja, also ein expliziter Krieg, der mit der Demokratiebewegung, der Demokratie, der Ukraine zusammenhängt, sondern dieser Krieg mittlerweile auch Demokratien in anderen Staaten. Also zum Beispiel in ostdeutschen Bundesländern auch bedroht. Ja? Also dass der Diskussion über diesen Krieg und wie man sich zu ihm verhalten hat und wie man mit ihm umgehen sollte, auch demokratische Strukturen und demokratische Parteien hier beeinflusst. Und deswegen fand ich es so wichtig, diesen Song mitzubringen, um diesen Aspekt von Krieg als Bedrohung nicht nur für Umwelt, Mensch und Leben, sondern eben auch für Demokratie.
Ja. Sind wir damit am Ende der ersten Folge?
Ich dachte, du hast noch einen.
Ich habe noch einen. Ich hätte jetzt noch einen zum Ausklang, den wir gar nicht so tiefgehend besprechen müssen, aber der vielleicht auch nicht versöhnlich ist, aber eine kleine bauernschlaue Trotzigkeit in sich trägt. Vielleicht ist der gar nicht so schlecht. Ich kopiere den dir mal in den
Bauernschlaue Trotzigkeit.
Ja.
Okay.
Ich kann ja schon mal an...
Bevor ich anmache, mal kurz überlegen, was jetzt gleich kommt.
Ah, ich wollte es gerade anmoderieren und dir... aber ich finde, Bauernschlaue Trotzigkeit, damit habe ich die Band eigentlich ganz gut umrissen. Sag mal.
Eine Band. Ich hätte jetzt an Hans Söllner gedacht, aber wenn es eine Band ist, dann ist es das offensichtlich nicht. Dann ist es wahrscheinlich irgendwas so wie Dritte Wahl oder so.
Ja, ein bisschen poppiger noch. Ich habe 8 Eimer Hühnerherzen mit Straße der Gewalt. Ja, Straße der Gewalt. Bauernschlaue Trotzigkeit, habe ich gesagt. Ich habe mir einfach ein Beispiel an Stefan Lessenich genommen und ein Lied mitgebracht, das ich selber nicht so richtig verstehe. Er hat ja den Pizzasong von der Antilopengang dabei gehabt und auf meine Frage, was er sich gedacht hat dabei oder was das soll, sagt er, weiß er auch nicht, aber finde ihn interessant. Und genauso geht es mir damit auch.
Ja, ich habe da auch irgendwie nicht so richtig, es ist irgendwie... nicht so richtig, also ich kann dir da jetzt nicht helfen. Nee, ne? Jetzt, keine Gruppenarbeit, das Seminar, wo der eine den Text verstanden hat und der andere nicht. Ich mag ihn aber trotzdem, ja. Er eigentlich tatsächlich so ein bisschen das abschließt, worüber wir viel gesprochen haben. Ne? Also kann ja sein, dass die Wut auf der Straße für dich nicht hilft, aber für mich hilft sie. Ist eine gute Sache und Widerstand könnte sich eben doch vielleicht einfach doch lohnen und öfter mal auf die Straße gehen, hilft dann
viel. Ja, vielleicht ist aber auch gar nicht, also das ist die Frage, welche Wut auf der Straße gemeint ist, ne? Ich habe das so vom Hintergrund von so Querdenker-Demos und diesen AfD-Montags-Demos, Pegida und sowas gesehen, dann kriegt das einen anderen Dreh. Ja. Aber ich weiß es nicht. Es gibt auch keine... Also der Song bietet einem keinen Hinweis. Ja. Ja. Und insofern passt er oder nicht, je nachdem, wie man ihn dreht oder wendet. Und das macht ihn, glaube ich, erst noch kostbarer.
Gut. Das ist doch ein schöner Abschluss für diese erste Folge. Also ein Abschluss der ersten Folge des Staffelfinales zum Thema Demokratie. Indem wir einfach sagen, ja, manchmal sind die Texte auch einfach Rätsel. Mhm. Was ja eigentlich wiederum schön ist zu unserem ersten Song, Mine, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich mach mal hier Stopp. Wir kommen dann zur zweiten Folge wieder und werden uns dann mit etwas mehr hoffnungsgebenden Songs vielleicht doch beschäftigen. Für heute erstmal Schluss.
Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.